Gott allein dienen, Josua 24. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und berief die Ältesten von Israel, seine obersten Richter und Amtsleute. Und als sie vor Gott getreten waren, sprach er zum ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan und mehrte sein Geschlecht und gab ihm Isaak. Und Isaak gab ich Jakob und Esau und gab Esau das Gebirge Seir zum Besitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und plagte Ägypten, wie ich unter ihnen getan habe. Danach führte ich euch und eure Väter aus Ägypten. Und als ihr ans Meer kamt und die Ägypter euren Vätern nachjagten mit Wagen und Gespannen ans Schilfsmeer, da schrien sie zum Herrn. Der setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen, und es bedeckte sie. Eure Augen haben gesehen, was ich in Ägypten getan habe. Und ihr habt gewohnt in der Wüste eine lange Zeit. Und ich habe euch gebracht in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordans wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hände, so dass ihr das Land einnahmt, und vertilgte sie vor euch her. Da machte sich auf Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte mit Israel und sandte hin und ließ rufen Bileam, den Sohn Beors, um euch zu verfluchen. Aber ich wollte ihn nicht hören, sondern er musste euch segnen, und ich errettete euch aus seinen Händen. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, kämpften gegen euch die Bürger von Jericho, die Amoriter, Perisiter, Kanaaniter, Hethiter, Girgashiter, Hiviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hände. Und ich sandte Angst und Schrecken vor euch her. Die trieben sie vor euch weg, die beiden Könige der Amoriter, und nicht dein Schwert noch dein Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, um darin zu wohnen. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten, und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Da sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, hat uns und unsere Väter aus Ägyptenland geführt, aus der Knechtschaft, und hat vor unseren Augen dieses große Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Wege, den wir gezogen sind, und unter allen Völkern, durch die wir gegangen sind, und hat ausgestoßen vor uns her alle Völker und die Amoriter, die im Lande wohnten. Darum wollen wir auch dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Josua sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte. Das Volk aber sprach zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zum Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, ja. So tut nun von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorchen. So schloss Josua an diesem Tag einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetz und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb dies alles ins Buch des Gesetzes Gottes und nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter einer Eiche, die bei dem Heiligtum des Herrn war, und sprach zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein unter uns, denn er hat gehört alle Worte des Herrn, die er mit uns geredet hat, und soll ein Zeuge sein unter euch, dass ihr euren Gott nicht verleugnet. So entließ Josua das Volk, einen jeden in sein Erbteil. Josua, neutestamentlicher Name Jesus. Der Josua, das ganze Josua-Buch ist Vorschattung auf die Jesus-Geschichte. Alles, was da geschrieben ist, findet eine Erfüllung dann und seine Vollendung in Jesus. Josua versammelt das Volk in Sichem. Wir haben das schon gehört, die Freistadt, eigentlich wörtlich auf den Schultern tragen. Der Name hat die tiefe Bedeutung, das tut dann vollendet Jesus. Auf den Schultern tragen, 1. Petrus 2, 24, er hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen ans Holz. Das ist auch ganz wörtlich, Jesus trug das Kreuz. Er trug das Kreuz. Das war nach damaliger Sitte gar nicht selbstverständlich. Die Kreuze waren in der Regel aufgerichtet. Der Gefangene wurde hinausgeführt. Es erfüllt sich wortwörtlich Sichem, der Träger. Und als Jesus durch die Gassen Jerusalems geführt wird, da trägt er das Fluchzeichen öffentlich für alle sichtbar durch Jerusalem. Er wird zum Träger des Fluchs für uns zur Sünde gemacht. Hauptwort bei diesem sogenannten Landtag zu Sichem dienen. Wo wir von dienen reden, da ist immer von zwei Personen die Rede, mindestens. Nämlich ein Herr und ein Diener. Da ist immer ein Herr mitgesetzt. Wem dienen wir denn eigentlich? Das erste Mal kommt dieses Wort vor, 1. Mose 2, Vers 15. Luther übersetzt anders. Da heißt es, Gott nahm den Menschen und gab ihm dann den Auftrag, dass er die Erde bebaute und bewahrte. Bebauen, da steht dieses Wort, dass er diente. Also eigentlich als Gottes Beauftragter, als Gottes Diener gestalten. Das ist der Auftrag. Das Bewahren heißt, wörtlich übersetzt, schützen, umhegen, also den Raum, die Möglichkeit zur Entfaltung geben. Das ist die Grundform des Dienstes. Wir Menschen sind Gottes Diener. Er ist der Herr. Und er gibt uns den Auftrag als von ihm Beauftragte. Das Leben des Menschen ist gemeint und so geschaffen als Gottesdienst. Was ist daraus geworden? Was ist daraus geworden? Der Sündendienst. Jesus in Johannes 8, Vers 34, müssen wir lesen. Da sagt er zu den frommen Juden. Vers 33 und 34. Die frommen Juden, sie antworten ihm: Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemands Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Aus dem Gottesdienst ist Sündendienst geworden. Wie ist das geschehen? Schlüsselwort 1. Mose 3, Vers 13, wo Gott die Eva fragt: Warum hast du das getan? Und dann antwortet sie, Luther übersetzt: Die Schlange betrog mich. Das ist eigentlich ein Wort aus der Finanzsprache, das hier steht, und heißt wörtlich übersetzt: Die Schlange bot mir ein Darlehen an. Und sie hat's genommen. Die Schlange bot mir ein Darlehen an. Nimm das, dann wirst du sein wie Gott. Dann kannst du das bezahlen. Der Betrug liegt darin, dass dieses Darlehen überhaupt nicht geholfen hat, das zu erreichen, was sie wollte. Aber jetzt ist der Mensch der Sünde Knecht. Er hat ein Darlehen genommen und jetzt ist er im Schuldendienst. Das kennen wir ja. Das ist nett, man kann sich heute alles leisten, man kauft sich ein neues Auto und natürlich mit einem Darlehen. Und wenn die Karre schon richtig zuckelt und buckelt, dann zahlt man immer noch ab. Kommt drauf an, wie lang man das macht. Darlehen, da ist es längst, das Auto ist schon längst nicht mehr neu, hat schon seine Mucken gezeigt und alles drum und dran. Und man muss immer noch Schuldendienst leisten. Das ist die Situation von uns Menschen. Geschaffen zum Gottesdienst, er ist unser Herr. Und nun Darlehen genommen, Mittel genommen vom Bösen, vom Satan und damit, man muss sagen, zum Sündendiener, zum Diener des Bösen geworden. Was für eine Wechsel. Dienst, Gottesdienst, wir lernen das wieder. Was Gottesdienst ist, an dem Knecht, an dem Diener Gottes, an Jesus. Er macht uns frei, er befreit. Das sagt er dort den Juden. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir können in unserem Beispiel genau bleiben. Er zahlt das Geld ab. Ich habe kein Darlehen mehr. Er bezahlt für mich. Jetzt bin ich frei. Ich muss nicht mehr bezahlen. Er hat bezahlt. Wir sind nun frei zum neuen Gottesdienst. Römer 12, Vers 1. Können wir eigentlich auswendig. Wer es nicht kann, kann es aufschlagen. Was steht dort? Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wer zu Jesus Christus gehört, ihm vertraut, der bekommt diesen neuen Herrn. Der bekommt diesen neuen Herrn. Und jetzt wird sein Leben wieder Gottesdienst. Und zwar nicht irgendwie abstrakt, sondern ganz direkt, dass ihr eure Leiber gebt. Es gibt keine Trennung mehr zwischen geistlich und weltlich. Das hat es Luther dann nachher formuliert. Alles, was ein Mensch tut, ist im tiefsten Gottesdienst. So heißt es ja, steht es im Kolosserbrief, jetzt habe ich es nicht nachgeschlagen. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gottesdienst. Kolosser? 3, Vers 17. Das ist das, was uns als Christen auszeichnet. Es gibt jetzt keine ausgesparten Räume mehr. Da wird es immer schwierig, dass man sagt, ja natürlich, ich vertraue diesem Jesus, aber im Geschäftsleben gelten ganz andere Gesetze. Das ist wahr. Im Geschäftsleben gelten oft völlig andere Gesetze als das, was wir als Christen leben. Und wir merken das. Und wenn wir als Christen auch unser Geschäft, unsere Arbeit als Gottesdienst verstehen und leben, kriegen wir nicht unbedingt Beifall. Muss man so klar sagen. Wir kriegen nicht unbedingt Beifall. Wir kennen das alles, diese Fragen, da lächeln die Leute, wenn einer kommt und sagt, ich überlege mir, ich habe ein Geschäft. Und in Weilheim, da machen sie ja so viele immer wieder geschäftsoffene Sonntage, verkaufsoffene Sonntage. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Ich möchte meinen Herrn bekennen und ihn ehren. Da sagen die, du bist ja doof. Oder überlegt man sich selber, dann muss man doch eigentlich mitmachen. Ich kann mich doch nicht ausschließen. Das sind schon Entscheidungen. Wenn ich wirklich mein ganzes Leben mit allem, was drin ist, als Gottesdienst lebe, habe ich in dieser Welt Nachteile. Bis hin zu dem, wie es dann in Offenbarung 13 heißt, wenn der Antichrist, der Herr dieser Welt, herrschen wird, dann wird man weder kaufen noch verkaufen können, sich nicht mehr am öffentlichen Leben beteiligen, außer man habe das Mahlzeichen des Tieres. Man sagt diesem Jesus ab. Das bereitet sich unter uns heute vor. Es bereitet sich vor in vielfältigster Weise. Das fängt mit so vielen Kleinigkeiten an, da muss man für sich selber immer sehr aufmerksam sein und sagen, Herr Jesus, lass du mich nicht los, du bringst Auto zum Kundendienst, ich habe Macken reingefahren und der Meister sieht sich das an und sagt, gut, das reparieren wir, das ist ja Sache der Versicherung, ich habe es auch gemeldet und dann sagt er, ja, die anderen Sachen, die machen wir gleich mit. Sage ich nicht. Habe ich aber selber geboskelt, habe es auch nicht gemeldet. Ha doch, das schreiben wir mit drauf. Jetzt sage ich, ach, lassen Sie es lieber. Der schaut mich groß an und denkt irgendwie, der tickt nicht richtig. Aber er weiß ja, dass ich Pfarrer bin, also lächelt er nachsichtig. Der muss es wohl. Aber solche Dinge sind es. Das beginnt bei den Kleinigkeiten. Gottesdienst. Ich will meinen Herrn ehren und ich kann ihn nur so ehren, indem ich seinen Willen tue. Das ist der tiefste Sinn unseres Lebens. Wird oft die Frage gestellt, was ist der Sinn des menschlichen Lebens? Ja, das ist von Anfang an klar. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, dass an uns Gott gepriesen und geehrt wird. Wir sind zum Gotteslob auf dieser Erde. So wie zum Beispiel, man vor einem Bild steht und staunt über den Maler. Sagt, das ist ein genialer Mensch. Das gilt heute nicht mehr für viele Bilder. Unwahrscheinlich viel schon, gell? Oder wie man vor einem Haus steht und sagt, das ist ein begabter Architekt. Wie der das gebaut hat und gemacht hat. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dass durch uns und mit dem, wie wir sind und wer wir sind, Gott geehrt und gelobt wird. Der Meister in seinem Geschöpf. Das ist der Sinn. Das hat dieser Jesus getan. Das hat er so getan, es steht an keiner einzigen Stelle bei seinen großen Wundern und Krafttaten und das Volk pries und lobte Jesus. Nicht ein einziges Mal, sondern es steht immer, das Volk pries und lobte Gott. der solches in Israel getan hat. Jesus hat ganz offensichtlich so eindeutig gelebt, dass jeder gesehen hat, er ehrt den Vater. Ganz eindeutig. Ist die Frage, wird das an dir und mir deutlich? Wird es an dir und mir deutlich, dass wir einen unendlich großen, gütigen, mächtigen, liebenden Jesus haben? Und lass uns jetzt nicht gleich in pietistischer Bescheidenheit das sagen, nee, wir sind alle so große Sünder. Das macht unserem Herrn keine Ehre. Das macht ihm keine Ehre. Sondern dass man das sagt von uns, von den Leuten in Jerusalem, sie fanden Gnade bei dem ganzen Volk, wie die miteinander gelebt haben. Dass wir auch sehr selbstbewusst sagen, ja, soweit der Geist Gottes in meinem Leben Eingang und Wirkung hat, da wird es nach außen sichtbar. Da wird sichtbar. Gott dienen. Josua verpflichtet Israel zu solchem Gottesdienst. Wichtig dieses Wort, Vers 15, wählt euch heute. Wählt euch heute. Das hebräische Wort ist ganz direkt und heißt, lasst euch das Ohr aufschlitzen. Dieser Dienst heißt eigentlich ganze Hingabe. Das ist das Sklavenzeichen des Altertums. Der Sklave trägt das Zeichen seines Herrn im Ohr. Ob die Frauen mit ihren Ohrsteckern da manchmal dran denken. Heute trägt man so Schönheit. Aber es gibt auch, ja, verbreitet sich immer mehr in der Ohrlapp so ein Stecker drin, auch bei Männern. Und sag ihm ganz freundlich, du, das wundert mich eigentlich, dass du dich als Sklave darstellst. Aber heute macht man es ja auch in den Lippen und der Nase und im Nabel. Also. Aber das war das Sklavenzeichen, das Herrschaftszeichen. Ich gehöre diesem Herrn. Wählt euch eigentlich. Die ganze Hingabe. Das ist nicht nur so ein unverbindliches, ja, ich probier's mal oder so, sondern ich kriege jetzt das Siegel, die Marke meines Herrn. Ich bin ein Christ. Bevor wir davon reden können, Gott dienen, wir können strahlend als erstes sagen, Gott dient uns. Gott dient uns. In Vers 3, da heißt es, ich nahm euren Vater Abraham. Das ist ja der Einsatz der Heilsgeschichte. 1. Mose 12, Gott sprach zu Abraham. Ich nahm heißt hier, wörtlich steht hier, ich heiratete. Ja, sogar ich zeugte. Das ist ganz allein Gottes Tun. Von Abraham wird nichts sonst berichtet, dass Abraham ein großer Glaubensheld, ein gewaltiger Mann gewesen wäre, bevor Gott ihn angesprochen hat. Ich heiratete ihn. Das ist Gottes Tun. Ich zeugte ihn. Er machte ihn zu einem Neuen. So wie Jesus sagt, Johannes 3, Vers 3, als der Theologieprofessor zu ihm kommt und mit ihm anfangen will zu diskutieren über den Himmel und Gott und rechtes Leben, und dann sagt Jesus zu ihm, ihr müsset von Neuem geboren werden. Das, was Gott an Abraham getan hat, ich zeugte ihn zu neuem Leben, dass er brauchbar wurde als Vater des Glaubens, das tut Jesus bis heute an jedem, der zum Glauben kommt. Und er sagt dann Gell, dass wir nicht sagen, ja, mich hat er nicht gegriffen. Er sagt in Vers 5, wiedergeboren jetzt aus Wasser und Geist. Das Wasser bezeichnet zunächst einmal unsere Entscheidung, die Taufe. Die Taufe ist natürlich Gottes Zuspruch, aber ich sage, ich lasse mich taufen. Als äußeres Zeichen, das ist einer der ganz, ganz entscheidenden Vorgänge, zum Beispiel für die Gemeindebildung in Indien. Wenn Menschen sich taufen lassen. Wir haben jetzt nach der Mitarbeiterkonferenz an diesem Sonntagmorgen in einem großen Teich 461 Menschen getauft. Und das ist für sie ein radikaler Lebensumbruch. Ab dem Augenblick, wo sie getauft sind, erkennen auch die anderen um sie herum, die sind jetzt Christen. Vorher, sie konnten so oft sie wollten in den Gottesdienst kommen und alles tun, aber ohne Taufe kein Christ. So sehen sie die anderen an. Aber wer getauft ist, hat diesen Schritt heraus aus dem Hinduismus oder aus den Naturreligionen getan und bekennt sich eindeutig als Christ. Das hat für viele von ihnen den Ausschluss aus der Großfamilie zur Folge. Das hat ganz direkt zur Folge, wenn sie aus den unteren Schichten kommen und die meisten unserer Gemeindeglieder kommen aus den untersten Kasten oder sind Kastenlose, die subventioniert die Regierung. Die kriegen also eine sogenannte grüne Karte und die können sie vorweisen und dann bekommen sie ein Kilo Reis um 5 Rupien. Das ist ein hochsubventionierter Preis. Wer Christ wird, dem wird diese grüne Karte entzogen. Er kriegt immer noch eine weiße Karte, also er muss nicht auf dem ganz freien Markt einkaufen. Dort würde das Kilo Reis so circa 25 Rupien kosten, also 5-mal mehr. Aber mit der weißen Karte muss er 17 Rupien bezahlen. Das ist schon ein Unterschied. Wenn ich ab dem, dass ich Christ bin, 3-mal mehr bezahle für die Grundnahrungsmittel. Wenn ich grundsätzlich keine Möglichkeit habe, dass meine Kinder in eine bessere Schule gehen, die werden nicht aufgenommen. Deswegen haben wir in unseren Arbeitszweigen große Schulen gebaut. Ich habe mich noch mal gefragt, weil jetzt ist ja unter der Hindu-Regierung, die letzten 10 Jahre regiert hat, habe ich das verstanden, dass Christen so Nachteile erleiden müssen. Dann habe ich noch mal gefragt, jetzt, ja, das schafft das die jetzige Regierung ab. Da habe ich erfahren, dass das in der Verfassung steht. Der Verfassung Indiens, dass Christen nicht die gleichen Rechte haben. Und dann habe ich nachgeforscht, warum das in der indischen Verfassung steht. Weil Gandhi, gell, der wird so verehrt. Weil Gandhi erklärt hat, das Christentum ist eine ausländische Religion. Ist auch eine Seite von Gandhi. Er hat durchgesetzt, dass das in der Verfassung steht, von Anfang an. Aus Wasser und Geist, da vollzieht sich ein Wandel, eine bewusste Entscheidung und der Griff von Gott her. Ich nahm. Und dann heißt es in Vers 3 und 4, ich nahm euren Vater Abraham und gab ihm Isaak und Isaak gab ich Jakob. Dieses kurze Wörtlein gab, schade, dass unsere deutsche Sprache diese hebräischen Bilder nicht wiedergeben kann. Ich gab, es heißt eigentlich ganz wörtlich, ich ließ einen großen Strom fließen. Das heißt, Gott setzt die Heilsgeschichte in Gang. Einen großen Strom fließen. Noch einmal, Gott dient uns nicht die Qualität des Abraham, Isaak, Jakob und wie sie alle heißen, ist das Entscheidende. Nicht ihre Qualität, sondern dass Gott nahm, zeugte, heiratete und dass er gab, dass er die Heilsgeschichte anfangen lässt. Die Vätergeschichten der Bibel sind weithin auch Versagergeschichten. Sind keine Heldengeschichten, sind Versagergeschichten. Immer und immer wieder. Der Abraham, ja, er war von Gott gegriffen, er hat ihn gezeugt, geheiratet, aber der Abraham geht seinen eigenen Weg dann. So kommt der Ismael zur Welt. Und damit ist der Grundstock gelegt für das, was wir heute Nahostkonflikt nennen. In dem Moment, in dem die Väter, die Erzväter der Bibel, sie selber in die Hand nehmen, da misslingt es gründlich. Da misslingt es gründlich. Der Jakob, die Geschichte darf man ja gar nicht richtig laut erzählen, was der Mann alles gebosget hat. Angefangen vom Betrug an seinem Vater Isaak, dann war sein Sehnen so stark, dass er zwei Frauen in Kauf genommen hat. Er hätte ja auch sagen können, guter Laban, der hat mich betrogen, aber ich habe wenigstens eine Frau, die Lea. Nein, er wollte unbedingt die Rahel dazu. Und dann hat er von denen auch noch jeweils die Magd zur Nebenfrau genommen. Stellt euch vor, vier Frauen. Das ist klar, dass in dieser Familie Krach gab. 12 Kinder von 4 verschiedenen Frauen. Wie soll das gut tun? Was hat sich der Jakob alles eingehandelt? Aber Gottes Strom fließt weiter. Der fließt weiter. Er lässt sich nicht abbringen. Eines ist bei allen Erzvätern konstant. Sie bleiben im Glauben. Sie gehen ihre eigenen Wege, sie machen ihre Kirmele, drehen ihre Geschichten, kommen in viel Engwege, aber sie bleiben im Glauben. Hebräer 11. Müsst dieses Kapitel einmal wieder durchlesen. Durch den Glauben. Da wird es schon alttestamentlich deutlich, es liegt nicht an unseren Werken, sondern allein aus Glauben. Allein aus Glauben. Glaube ist Wegsehen von mir und Hinsehen auf Jesus. Das ist Glaube. Glaube hält sich an dem, Gott vergibt, er segnet, er vollendet. Daran hält sich der Glaube. Nicht an das, ich habe etwas vorzuweisen. Ich sage noch einmal, ich habe am Sonntagabend in unserem LL-Gottesdienst einen Satz gesagt, wo manche nachher schwer nachgefragt haben, nichts, was du tust, zählt in der Endabrechnung deines Lebens. Ich sage den Satz noch einmal sehr bewusst. Nichts, was du tust, zählt in der Endabrechnung deines Lebens. Wie heißt in dem Lied? Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werd eingehen. Auf der anderen Seite sticht es uns den Star ab, es entlastet auch unwahrscheinlich. Nichts, was du tust, zählt in der Endabrechnung deines Lebens. Sage ich aber den zweiten Satz dazu. Alles, was Jesus durch dich tun kann, das wird im Himmel wohl belohnt werden. So gehört es zusammen. Aber dass wir uns diesen Satz nie irgendwie verwässern lassen. Nichts, was ich tue, wo ich meine Kraft einsetze, wo ich denke, das kann ich. Nichts, was ich tue, zählt in der Endabrechnung für mein Leben. Ich kann mir vor Gott keinen Verdienst erwerben. Das kann ich nicht. Sondern ich kann nur aus Gnaden annehmen. Das kann ich. Das wird deutlich, Vers 3 bis 13, das sind ja Führungsgeschichten, wie Josua sie jetzt Israel vorhält. Er möchte ihnen in die Erinnerung rufen, wenn ihr dem Herrn dient, da geht's nicht darum, dass ihr jetzt alles einsetzt, sondern dass ihr euch von ihm gebrauchen lasst. So wie ein Abraham, so wie ein Isaak, so wie ein Jakob und wie er sie alle hintereinander aufzählt, bis hin zu Mose und Aaron. Es sind Führungsgeschichten. Abraham, 1. Mose 22, wie viel ist da in seinem Leben schon geschehen? Das beginnt ja, nach diesen Geschichten versuchte der Herr Abraham. Versuchen eigentlich wirklich, er machte ihn zum Feldzeichen. Jetzt ist der Abraham bereit, auf Gottes Wort hin den Isaak zu nehmen, und er weiß ja vorher nicht, was geschieht, ihn zu opfern, ihn herzugeben. So wird er zum Vater des Glaubens. 1. Mose 22 ist die alttestamentliche Golgatha-Geschichte. Nur, dass auf Golgatha kein Widder im Gestrüpp hängt, sondern dass der Vater den Sohn tatsächlich opfert und hergibt. Um unsretwillen. Führungsgeschichten im Leben des Abraham. Der Isaak ist eigentlich ein Wunder, dass es den überhaupt gibt. Wie alt waren die Sarah, als der Isaak zur Welt gekommen ist? 90 Jahre, das war auch damals nicht normal. Auch damals nicht normal. Und der Abraham war 100. Die Sarah drückt es ja aus, die Leute, die werden lachen. Hat man sowas schon gehört? Der Isaak ist ein Wunder. Das ist die alttestamentliche Vorabbildung der Jungfrauengeburt, wo menschlich überhaupt keine Möglichkeit ist. Überhaupt keine Möglichkeit. Gott kann, Gott handelt. Das Einzige übrigens, was vom Isaak gesagt wird, es gibt ja einige Isaak-Geschichten, aber das Wesentliche, was Isaak in der Heilsgeschichte Gottes für eine Aufgabe hat, ist nur, er gibt den Segen weiter. Er gibt den Segen weiter. Dann Mose, Führungsgeschichte. Gott rief den Mose. Da sandte ich Mose und Aaron. Mose war eigentlich von vornherein ein Todeskandidat. Die Ägypter ließen alle männlichen Babys töten. Ein Todeskandidat. Und er wird für ganz Israel der, der hinausführt aus der Gefangenschaft. Und Josua, der bringt ins Land. Sie alle haben eines gemeinsam, sie bleiben Hörende. Sie bleiben Hörende. Wenn der Herr sie anredet, da kommt immer wieder, der Herr sprach zu. Dann sind sie hörbereit. Dann sind sie hörbereit. Denn Mose muss er zuerst heranlocken durch den brennenden Busch. Aber dann hat Mose völlig offene Ohren. Er hört. Das Ergebnis dieser Führungsgeschichte Gottes steht in Vers 13. Ich habe euch ein Land gegeben, um das ihr euch nicht gemüht habt. Nicht euer Krafteinsatz ist gefragt, sondern euer Hinterhergehen. Dass ihr Gott handeln lasst, er geht die Wege. Wie heißt es heute im Losungswort? Bitte? Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist eigentlich unsere ständige Lebensbitte als Christen. Deswegen ruft uns der Herr Jesus in die Nachfolge. Die Nachfolge. Diese Nachfolge, es gibt Christen, die glauben wohl an Jesus, aber sie sind längst zu Nachsitzern geworden. Sesshaft. Sie sind nicht mehr in Bewegung, wo Jesus sie hinhaben will. Sie sind Nachsitzer geworden. Die sitzen gut und sicher. Ja, ja, ich glaube auch, aber im Leben wird wenig sichtbar. Nachsitzer. Dann gibt es Christen, die glauben auch an Jesus, aber die folgen nicht nach, sondern die machen ihre Abkürzungen. Das ist immer sehr verlockend, wenn man so auf einer Wanderung unterwegs ist und dann kommen diese Linien den Berg hoch. Dann sagen die Kinder, ich gang Abkürzung. Und dann hängen sie drin. Weise mir deinen Weg, nicht meine Abkürzungen, wo ich denke. Und dann gibt es Christen, die sind voll dabei, die überholen Jesus. Die gehen voraus. Und dann planen sie und machen sie und dann sagen sie so, Herr, jetzt segne du. Wir haben alles vorbereitet, es läuft alles. Jetzt segne du, was bleibt Jesus anders übrig? Wir erkennen uns oft darin, dass wir unsere Pläne, unsere Erwartungen, dass wir das gestalten und verwirklichen und sagen, bitte Herr, segne du. Weise mir, Herr, deinen Weg. Herr Jesus, ich möchte offen sein, ganz offen, für das, wie du mich auch persönlich führst. Jetzt geht's auch um das, wie es ganz persönlich in meinem Leben, wie ich das erkenne. Was will Jesus mit mir tun? Was will er mit mir tun? Das Wichtige ist, dass ich zuerst diese Frage stelle. Das ist das Wichtige. Und dann geht es um die Frage, wie erkenne ich für mich persönlich den Willen Gottes? Die Grundlinie erkenne ich auf jeden Fall aus dem biblischen Wort, ganz klar. Das will Jesus mit mir tun. Ich sage es mal ganz lapidar, das ist sicher nicht der Wille Jesu, dass ich meine Frau verlasse, mich scheiden lasse und zu einer Jüngeren gehe. Das ist nicht der Wille Jesu. Das will er nicht mit mir tun. Da kann ich noch so viele Entschuldigungen haben und mir das zurechtlegen und sagen, aber so und so, das will Jesus nicht mit mir tun. Die Grundlinie des biblischen Wortes ist klar. Das Zweite, ich erkenne den Willen Jesu, was er mit mir tun will, wie er mich führen will, auch immer wieder durch die äußeren Umstände. Ist wichtig, er hat mir eine durch den Geist erhellte Vernunft gegeben. Was will Jesus mit mir tun? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass er einen jungen Mann, der äußerst anfällig ist für Krankheiten, dass er den als Missionar in Afrika haben will. Da sprechen die Umstände zunächst einmal dagegen. Da müsste der Herr schon ein Wunder tun, damit es deutlich wird. kam einmal ein Mädchen, eine Konfirmandin, und die hat Jesus vertraut. Und dann sagt sie, jetzt habe ich so lange gebetet und jetzt habe ich eigentlich für mich die Gewissheit, der richtige Beruf für mich ist Floristin. Schön. Sie will das zur Ehre Gottes tun. Und dann sagt sie, es gibt nur ein Problem. Ich bin allergisch gegen Pflanzen und Blüten. Ich habe gesagt, wenn ich dich wäre, würde ich noch mal fragen, Herr Jesus, soll es das wirklich sein? Das ist ja nicht erstrebenswert. Du stehst da im Laden, im Blumenladen, die ganze Zeit niest du vor dich hin. Das ist ja geschäftsschädigend. Also ich würde es nicht machen. Ich erkenne das durch die Umstände. Ich erkenne es durch die Brüder und Schwestern. Wir haben nicht immer recht, aber es ist ein ganz wichtiges Kriterium. Dass Sie sagen, ja, ich denke, das ist der Weg, das könnte ich unterstützen. Da könnte ich sagen, ja, das sind deine Gaben. Und ich erkenne es, dass ich innerlich Frieden habe, ruhig drüber werde. Und ich erkenne es, dass ich an diesem Weg auch Freude habe. Der Herr Jesus will, dass wir uns freuen in unserem Leben. Ist oft Freude in Schwierigkeiten, aber ein Grundton der Freude ist dabei. Der bleibt. Ich habe das manchmal oder einmal direkt erlebt, ein Theologiestudent, und war sehr fleißig und war alles so in Ordnung, aber dann kam die erste Predigt, der war schweißgebadet. Es war übrigens sehr kurzer Gottesdienst, der hat die Gemeinde begrüßt und dann haben wir das Vaterunser gebetet. Ich war ein wenig verblüfft, wie er das da hintereinander schaltet, aber er ist dann immerhin auf die Kanzel gegangen und dann hat er nur zwei Sätze gesagt und Amen. Und dann war er weg. War seine erste Predigt. Das war ein schwieriger Gottesdienst. Ich habe dann nachher zu ihm gesagt, ich habe so fürchterlich Angst gehabt. Ich habe gezittert an allem. Kam nachher ein Bauer in die Säcke und gesagt, das war sie der Wert zum Sonntagkleutrazier. Wir haben es dann noch einmal versucht, da war es ein bisschen besser, aber schließlich musste ich ihm sagen, du, ich denke nicht, dass das Pfarramt für dich ein Weg ist. Du würdest ständig unter höchstem Stress stehen. Ich glaube nicht, dass der Herr das will. Er hat dann fertig studiert und hat einen Platz gefunden, in einer seelsorgerlichen Einrichtung, dort ist dran Platz. In der persönlichen Begegnung, wo er Menschen wirklich leihen kann, aber er kann nicht öffentlich auftreten. Deswegen sage ich, dass ein bisschen auch Freude dabei ist. Ich habe zwar auch, sag mal so, Bammel. Eigentlich vor jeder Predigt, das verlernt man oder gibt sich nie. Wenn ich in der Sakristei stehe und weiß, jetzt beginnt der Gottesdienst und jetzt muss ich reingehen, wenn da jemand käme und würde sagen, du kannst heimgehen, ich predige für dich, würde ich dem noch 100 Euro in die Hand drücken und schnell heim auf den Sofa gehen. Das verlernt man nicht, aber das hängt auch damit zusammen, wir arbeiten mit Dynamit, mit dem Wort Gottes. Aber wenn ich dann in den Gottesdienst gehe, dann wird man ruhig. Da geht der Herr mit. Und deswegen, ich könnte eigentlich nie, viele sagen dann, ja, Sie müssen schon wieder predigen. Da sage ich, nein, ich darf. Ich muss nicht, ich darf. Das ist übrigens dann ein Zeichen, dass man selber in die Erschöpfung kommt, dass man sich überfordert, wenn diese Freude weggeht. Wenn es tatsächlich so ist, dass ich denken muss, jetzt muss ich. dann kündigt sich eine Erschöpfungsdepression an. Der Heiland hat nicht umsonst gesagt, ruht ein wenig. Ich habe euch ein Land gegeben, ohne euren Krafteinsatz. Er tut's. Gott dient uns, er versorgt bis hinein ins Leibliche. Eine Stadt, die ihr nicht gebaut habt, Weinberge und Ölbäume, die ihr nicht gepflanzt habt. Ganz konkret, dass wir das erleben, eben in dieser Nachfolge hinter Jesus her. Das ist praktisch, konkret. Von uns aus, von unserer Seite, dass wir so wie die Väter Hörende bleiben. Herr, ich will deinen Willen tun. Glaubt mir, wenn ihr diese Frage ernsthaft stellt, der Herr Jesus beantwortet sie. Der lässt niemand umherirren. Er beantwortet sie. Er gibt deinem Leben Richtung. Es kann eine Zeit dauern, aber er gibt Richtung, wenn du ernsthaft fragst. Nicht meine Kraft. Ich muss nochmal das Beispiel nehmen. Die Mama hat Geburtstag. Der kleine Thomas kommt und sagt, 2 Tage vorher, Mama, kriege ich 5 Mark. Ja, sagt sie, du kriegst 5 Mark. Thomas geht einkaufen für den Geburtstag. Und dann strahlt er am Geburtstagmorgen und schenkt der Mama einen ganzen Haufen lauter Tüten mit Gummibärchen. Die Mama sieht sich das an und sagt, Thomas, ich danke dir so, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast und so ein Liebesgeschenk. Aber weißt, die darfst du behalten. Ich esse 1, 2, aber die kriegst du. So geht Gott mit uns um. So geht er mit uns um. Er gibt uns die Mittel und er schenkt uns dann noch alles obendrein. Aber dass wir uns ihm geben, dienen. Ich will, Herr, ich will das tun. Anderes Beispiel, wir haben im Pfarrgarten einen Nussenbaum. Der hat auch dieses Jahr erheblich Nüsse gehabt. Viele. Allerdings, die waren einige so braun und glitschig. Aber doch gut, wenn man sie aufgemacht hat. Also kommt der Markus, kommt heim, ich sage, Markus, man sollte auch die Nüsse auflesen. Liegt pratzelt voll. Gut, und Markus ist ein williges Kind. Der geht runter und liest die Nüsse auf. Sag, schütz oben auf der Bühne, dass die trocknen. Die Woche drauf, der Markus kommt. Sag ich, du Markus, liegt schon wieder so viel, weil man sollte die Nüsse auflesen. Markus tut das. Noch eine Woche später, er kommt rein und sagt, das mal lese ganz gewiss keine Nuss auf. Und dann sage ich zu ihm, Markus, ich habe eigentlich gedacht, man sollte schütteln. Und dann die alle voll auflesen. Nein, also das mal nicht. Das mal nicht. Er geht, nach einer Weile kommt und dann sagt er, Papa, ist das dir wirklich ein Herzensanliegen? Da habe ich gesagt, ja, Markus, das wäre mir ein Herzensanliegen. Dann habe ich nichts mehr gesagt. Er geht runter, nach 10 Minuten kommt er und sagt, er, denke mal, das war schon alles zusammengelesen auf den Haufen, ich habe es bloß noch in Eimer reintun müssen. Jetzt hat ein lieber Nachbar, der den Garten, den Pfarrgarten macht, der hat die Nüsse sorgfältig alle zusammengelesen, sogar geschüttelt. Und der Markus braucht es bloß noch in Eimer reintun, habe ich zu ihm gesagt, siehst, so macht's der Herr mit uns. In dem Moment, wo wir sagen, Herr, ich liebe dich, ich tue deinen Willen, er hat schon längst alles vorbereitet, du musst nur noch zusammen reintun in den Eimer. Machen wir eine Pause. 2 Vorbemerkungen, ich nehme auf, was mir auch gesagt wurde. Natürlich ist die Frage vom verkaufsoffenen Sonntag nicht nur eine Frage des Geschäftsmannes, sondern das ist auch eine Frage der christlichen Kunden. Das Problem wird sich sehr schnell erledigen, wenn niemand am Sonntag einkauft. Aber Auch da sind wir als Christen in Versuchung, dass man dann eben geht und nützt, dass wir sollten die beiden Seiten sehen. Das Zweite, ich habe kürzlich mal so nebenbei ganz salopp irgendwas über die Verbrennung gesagt, also die Feuerbestattung. Man müsste das schon ein Stück vertiefen. Der Bruder Schassberger hat einen Artikel mir gegeben, den ich sehr, sehr für den, den diese Frage bewegt, empfehle. Da ist das sehr nüchtern und ausführlich biblisch einmal durchdacht. Es wird nicht zu einer Entscheidungsfrage gemacht, aber doch eine Hilfe, wenn man für sich selber diese Frage durchdenkt. Ich denke, dass Sie, wenn jemand Interesse hat, es gern noch einmal kopieren, wenn Sie sich geschwind zeigen, dass dann könnte man den Artikel bei ihm sagen, er möchte gern, wenn Sie ihn vielleicht, kann man geschwind, wer möchte den Artikel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also rund 40 Mal. Ist das möglich? Das ist eine gute Hilfe, dass man auch für sich überlegen kann und argumentieren kann. Würden Sie das nächste Mal mitbringen, dann kann man es bei ihm gegen den Unkostenersatz für die Kopien abholen. So rund 10 Euro. Der Rest kommt Indien zugute. Bitte? Nein, der Rest kommt Indien zugute, was nicht verbraucht wird. So, Gott dient uns, er dient uns in Jesus. Da kommt in diesem Kapitel 24, da sträuben sich einem die Haare. Das Volk Israel sagt, ja, das ist Gottes Heilsgeschichte mit uns. Wir dienen ihm, wir gehören ihm, wir wollen bei ihm sein. Und statt dass der Josua jetzt sagt, Halleluja, da sagt der Josua, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Das sind bitterschwere Verse, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden, euch plagen und euch ausrotten, nachdem er euch Gutes getan hatte. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Welche Ernüchterung. Und warum? Josua sagt nicht, weil ihr schlechte Leute seid. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen wegen ihm. Denn er ist, das ist seine beiden Begründungen, er ist ein heiliger Gott und er ist ein eifernder Gott. Ein heiliger Gott, Gott ist der ganz andere. Er ist nicht Art von Art wie wir. Heilig heißt in seiner Grundbedeutung getrennt. Gott ist von ganz anderer Art. Er ist der Ewige, wir sind Sterbliche. Das ist schon der entscheidende Unterschied, wo man überhaupt nichts miteinander vergleichen kann. Er ist der Allmächtige. Wir sind in vielen, vielen Begrenzungen. Er ist der Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Gott ist von völlig anderer Qualität. Jetzt hören wir erst, was Jesus sagen will. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Dass diese Qualität, das Göttliche, sein Geist in unserem Leben Raum gewinnt, dass wir wenigstens Art von Art sind. Der Apostel Paulus sagt einmal, der natürliche Mensch vernimmt nichts. Der vernimmt nichts. Sondern da braucht es Art von Art. Als wir jung verheiratet waren, war einer meiner großen Wünsche, dass ich gesagt habe, ich hätte gern einen Hund. Ich habe mal als Kind einen gehabt, aber das war viel zu anstrengend für die Großfamilie, musste ihn wieder hergeben. Und dann hat meine Frau gesagt, was willst du, einen Hund? Wer muss mit dem Hund spazieren gehen? Ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Hund. Dann hat sie gesagt, weißt du, wenn wir Kinder wollen, dann brauchen wir keinen Hund. Und sie hat mich eigentlich vor die Entscheidung gestellt, entweder Kinder oder Hund. War natürlich ein bisschen spaßhaft, aber das ist was anderes. Kinder sind Art von Art. Ein Hund, das ist auch nett. Der ist ja, kann sehr treu sein und lieb. Und wer ist ein Hundebesitzer? Weißt du, Wilhelm, was dein Hund denkt? Manchmal. Wahrscheinlich bildest du dir's ein, aber du kannst ihn ja nicht fragen. Das ist fremd, das ist uns völlig fremd. Das ist eine andere Kreatur, Art von Art. Ihr könnt Gott nicht dienen. Wir tragen in der natürlichen Art eine völlige Trennung von Gott in uns. Es gibt einen wunderschönen Vers, ich habe ihn vergeblich den Anfang des Liedes gesucht. Die Melodie weiß ich, aber wie das Lied heißt, weiß ich nicht. Aber den einen Vers weiß ich. Ich glaube, es kam im alten Gesangbuch. Sonst sind sie noch Adams natürliche Kinder. So tragen das Bild sie des Irdischen auch. Sie leiden am Fleische wie andere Sünder. Sie essen und trinken nach nötigem Brauch. Ah, danke. In leiblichen Sachen, im Schlafen und Wachen, sieht man sie vor anderen nichts Sonderliches machen. Und jetzt kommt die andere Qualität. Nur, dass sie die Torheit der Weltlust verlachen. Sie sind von anderer Art. Wie heißt es? Es glänzet der Christen in Wende. Kommt es auch im neuen Gesangbuch? Glaub nicht mehr. Meisterschaftslieder kommt es, gut. Das ist das Entscheidende. Nur, dass sie die Torheit der Weltlust verlachen, dass wir von anderer Art sind, das zeigt sich zunächst nicht in unserer Körperlichkeit. Der Paulus kann ausrufen, wer wird mich erretten vom Leibe des Todes? Das zeigt sich nicht in unserem täglichen, alltäglichen Tun. Wir können als Christen nicht sagen, ich atme nicht mehr. Wir atmen wie alle anderen auch, wir müssen essen, wir müssen trinken. Das gehört alles zu unserem Leben. Aber die Torheit der Weltlust, die bestimmt unser Leben nicht mehr. Wir haben andere Grundlagen und andere Ziele. Erst dann kann ich Gott dienen. Der heilige Gott. Das Zweite, was Josua sagt, ihr könnt ihm nicht dienen, denn, und jetzt geht's noch tiefer, er ist ein eifernder Gott. Eigentlich ganz wörtlich, einer, der gegen dich bläst. Der gegen dich bläst. Am Anfang der Schöpfung heißt, da blies ihm Gott den Odem in die Nase. Der Zorn Gottes, der Eifer Gottes heißt, er bläst gegen dich. Wenn man so ein Baby auf dem Schoß hält und macht sich ein bisschen Spaß aus, kann das nicht mehr atmen. Das ist das, was die Bibel meint mit dem eifernden Gott. Er bläst dir das Lebenslicht aus. Gott, der eifernde Gott, ist ein richtender Gott. Das sind nicht nur alte, vergangene Geschichten. Wir ahnen das heute, wenn wir die Bilder sehen, was damals die Sintflut war. Und das heißt von der Endzeit, die Menschen werden erschrecken vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Das sind nicht nur Naturvorgänge. Er ist ein eifernder Gott, lest das einmal wieder nach in der Offenbarung, ab Offenbarung 6, sowohl die Siegelgerichte wie die Posaunengerichte und die Schalengerichte, die gehen vom Thron Gottes aus. wie haben wir Gott verharmlost? Die gehen vom Thron Gottes aus. Wir können heute nicht sagen, wir leben in einer Welt, die durchpulst ist von Gottes Liebe. Das ist nur eine Seite. Wir leben in einer Welt, die immer stärker unter den Gerichten steht. Diese Gerichte der Endzeit, die gehen vom Thron Gottes aus. Der Satan macht sich das sofort zu eigen, aber da wird es noch einmal deutlich, der Satan ist ein Gebrauchter, sein Gebrauchter. Er hat nur so viel Macht, wie ihm eingeräumt wird. Der Satan ist Zerstörer, aber er kann nur dort zerstören und dort wirklich kaputt machen, wo ich ihm Raum gebe. Der Satan hat keine Macht an dir und mir freiwillig. Es gibt keine einfach durch die Generationen weitergehende Besessenheit, sondern jeder Mensch für sich muss hier Ja oder Nein sagen. Der Satan hat so viel Macht, wie du ihm gibst. Es wird so schnell von dämonischer Besessenheit geredet. Ganz kurz jetzt am Rand, weil das dazugehört zu diesem ganz anderen Seite Gottes. Dämonische Besessenheit wird an drei Dingen eigentlich erkannt. Das eine ist, der Mensch, der besessen ist, wehrt sich mit allen Mitteln und kann den Namen Jesu, kann das Evangelium nicht mehr hören. Er wird dem auf jeden Fall aus dem Weg gehen. Er wird es verfluchen. Das zweite ist, dämonische Besessenheit wird deutlich an dem, dass sich die Persönlichkeit verändert. Und das dritte, dämonische Besessenheit wird deutlich an dem, dass keinerlei medizinische Hilfe möglich ist. Wenn man diese drei Kriterien einmal sieht, dann merkt man, das ist nicht oft der Fall. Es gibt aber viele okkulte Belastungen bei Menschen. Das gibt's. Es gibt eine Grauzone, eine schiefe Ebene, wo ich ein Einfallstor aufmache für den Satan. In der Regel sagt man, das ist doch aber harmlos. So ein Einfallstor ist zum Beispiel, dass ich das Horoskop lese und mich nach dem richte. Ich sage zwar, das ist blöd, aber wenn da steht, geh heute nicht aus dem Haus, ist äußerst gefährlich, warte bis morgen, dann bleibe ich zu Hause. Das ist ein Einfallstor. Da geht man so im Jux zur Handleserin. Ja, mal sehen, wie lang die Lebenslinie ist und was weiß ich. Das ist ein Einfallstor. Ich sage nicht, dass ich jetzt besessen bin oder so, aber es ist ein Einfallstor. Wisst ihr, das ist so wie, ich parke mein Auto oben an einer Straße und steige aus und ziehe weder die Handbremse noch lege ich einen Gang ein. Da muss ich mich nicht wundern, wenn der kleinste Schubs dann die Karre runterfahren lässt. Das ist ein Einfallstor. Das ist ein Einfallstor, wenn ich jemanden bestelle und der soll mit den Erdstrahlgeräten und was das alles ist, mal schauen, ob mein Bett auf der Wasserader steht und alles. Und dann kriege ich so ein kleines schwarzes Kästchen im Keller und das, der Magnetismus, der lenkt das alles ab. Ich sage nicht, dass das dämonisch ist, aber es ist ein Einfallstor, weil ich jetzt mein Vertrauen auf ganz andere Kräfte setze. Es ist ein Einfallstor, wenn du da zum Heilpraktiker gehst und der sagt dann, ja, ich kann sie gut behandeln und dann fängt er an, mal über dieser Stelle zu pendeln. Ich sage nicht, dass das dämonisch ist, aber es öffnet Tore, dass wir an dieser Stelle ganz konsequent sind. Sag nein, Satan, ich räume dir keine Macht ein. Und wenn ich weiß, dass das geschehen ist, es kann so sein, ich habe mal das mit einer Frau erlebt, die immer wieder sehr belastet war. Und auf meine Frage, sind Sie selber, haben Sie da Tore geöffnet? Nein. Und dann kommt sie zu einem Gespräch und sagt, inzwischen habe ich gehört, wie das geht. Meine Mutter hat mich damals als kleines Kind zu einer sogenannten weißen Frau gebracht. Ich hatte Warzen an den Händen und die hat es da um Mitternacht, was weiß ich, mit welchen Riten besprochen und die waren wirklich weg. Das war ein Einfallstor. Und jetzt weiß ich es. Und jetzt kommt es darauf an, abzusagen. Wo ich in meinem Leben solche Einfallstore geöffnet habe, dass ich sie bewusst wieder schließe unter dem Schutz Jesu. Er ist ein eifernder Gott. Der Satan benutzt das und hängt sich da dran mit seiner Zerstörungsgewalt. Gott ist Richter. Gott ist Richter. Und es ist eigentlich unvorstellbar, wie das zusammengehen soll. Der ewige, allmächtige, heilige Gott und wir kaputten Leute. Wenn Israel betet, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, wie Feuer, das Reisig verbrennt, das ist das Bild. Und wie groß dieser Unterschied ist, wird deutlich, als Mose, der Freund Gottes, bittet, lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, niemand kann mein Angesicht sehen, du müsstest vergehen. Er wird dich plagen, er wird dich abwenden, er wird euch ausrotten. Das kann niemand aufhalten. Die Strafe, den Zorn Gottes, dass er eifert gegen mich, kann niemand aufhalten, außer ihm selber. Außer ihm selber. Merkt ihr, das ist der Joshua. Und das wird im Jesus vollendet. Das wird im Jesus vollendet. Da reicht's nicht aus, dass der Mensch so ein bisschen sich anstrengt und sagt, ja, aber ich tue ja seinen Willen. Niemand kann den Zorn Gottes aufhalten, außer Gott selber. Und darum heißt es ja, in Christus versöhnte Gott die Welt mit sich selber. Da ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern des Evangeliums. Das kann nur Gott selber tun und das tut er in Jesus. Wir sind nicht besser geworden wie Israel. Aber wir haben die Jesus-Zusage. Nur in Klammern gesagt, Israel anerkennt den Jesus ja nicht als den Versöhner weithin. Merkt ihr, wie sich eine Gottesbegegnung gestaltet ohne die Jesus-Versöhnung. Wie Israel heute seinem Gott begegnet. Wir können von Israel unwahrscheinlich viel lernen, wenn es um das Lob, die Anbetung, die Herrlichkeit Gottes geht. Aber an einer Stelle können wir von Israel überhaupt nichts lernen, wenn es um die Frage geht, wie wird Sünde beseitigt. Weil Israel keine Antwort drauf hat. Ich habe einmal eine Antwort gehört von einem jüdischen Rabbi, der mir gesagt hat, Sünde kann nicht mehr vergeben werden, seit es keinen Tempel mehr gibt und keine Opfer gebracht werden können. Deshalb wird die Sünde abgestraft. Und das ist der Grund für die Vergasung der 6 Millionen Juden, da hat Gott die Sünde über die Jahrhunderte des zerstreuten Volkes abgestraft. Und das ist der Grund, die Sünde Israels im Land wird abgestraft, indem die Araber angreifen. Deshalb mussten wir schon 5 Kriege führen. Denk dir mal, was das für ein Gottesgegenüber ist. Das ist alttestamentlich. Er ist ein eifernder Gott, der die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied, der aber Barmherzigkeit und Treue bewahrt bis ins tausendste Glied. Das tausendste Glied, da ist schon die Ewigkeit in Sicht. Aber dass das deutlich wird, der Richtergott, den können wir mit überhaupt nichts besänftigen. Das können wir nicht. Kein Gottesdienst vermag das. Das kann nur er selber. Und das hat er in Jesus getan. Das ist der Kern des Evangeliums. Und jetzt können wir ihm dienen. Der Sinai und der Josua-Bund laufen auf den Jesus-Bund zu. Ohne Jesus-Bund, den neuen Bund, gibt es keinen rechten Gottesdienst. Der Dienst Israels, wenn wir es einmal sehen, ihr sollt Gott dienen, der besteht eigentlich in einem Dreifachen. Erstens, Israel soll den Völkern zeigen, dass ein Gott ist. Das war auch. Ich ließ Angst und Schrecken vor euch herkommen, weil ich gehandelt habe im Schilfmeer. Das ist Israels Auftrag und Dienst bis heute. An Israels, allein an der Existenz des Volkes Israel, wird er sehen, dass es einen Gott gibt. Und selbst die hartgesottensten Gottesleugner, die fragen, was steht für eine Macht dahinter, dass ich dieses Volk so wieder nach fast 2000 Jahren im Land Israel sammelt und alle diese Kriege überstanden hat. Die würden nicht antworten, das ist Gott, aber sie sagen, da muss irgendeine andere Macht dahinter sein. An Israel wird er sehen, dass ein Gott ist. Und es wird zweitens an Israel gesehen, dass er allein Gott ist. Alle Angriffe aller Ideologien haben es nicht vermocht, dieses Volk auszulöschen. Und auch diese letzte große Angriffswelle durch den Islam. Es ist im Grunde, im Nahen Osten geht es überhaupt nicht um die Frage Palästinenser oder Israel oder was weiß ich, sondern es geht um die Frage, wer ist wirklich Gott? Wer ist wirklich Gott? Hat Allah die Macht oder hat Yahweh die Macht? Um die Frage geht's. Wir können jetzt in diesen Tagen nur mitdanken, dass ich die Entwicklung im Augenblick für Israel barmherziger gestaltet. Das waren fürchterliche 4 Jahre. Fürchterliche 4 Jahre. Es gibt kein Land auf der Welt, wo die Psychopharmaka, wo so viel Psychopharmaka verbraucht werden wie in Israel. Wir können nur so bitten, Herr, sei ihnen barmherzig, auch in ihrer noch nicht Erkenntnis. Aber wir müssen das sehr deutlich sagen, das, was jetzt so gepriesen wird, der sich anbahnende Friede, so denn kommt, ist ein Scheinfriede. Israel geht seiner letzten, schwersten Lektion entgegen. Da wird das ganze Land eingenommen und verwüstet werden, die halbe Stadt, die Frauen geschändet, weggeführt. Und dann wird er herkommen. Israel kommt noch einmal in tiefste Bedrängnis. Dieses Volk hat, ich sage es jetzt ganz biblisch, keine friedliche Zukunft. Israel hat erst dann Zukunft im tausendjährigen Reich, wenn der Christus da ist. Es läuft alles auf den Christus zu, alles. Israel dient, dass ein Gott sei, dass er allein Gott sei und der dritte den verweigern sie, dass dieser Gott für mich sei. Das hätten sie weiter sagen, weiter leben sollen, indem sie ihren Messias Jesus, der Gottes Liebe, verkündigt. Gott ist für euch. Aber den lehnen sie ab. Das ist unser Dienst. ist unser Dienst. Paulus sagt ja ganz direkt, wir sind eingepfropfte Zweige in den Ölbaum Israel. An der Jesusgemeinde durch die Zeiten, seit Israel seinen Messias verworfen hat, wird deutlich, wie Gott ist. Israel zeigt, dass Gott ist, dass er allein Gott ist, aber wie Gott ist, das wird erst in Jesus gesehen. Heißt dieses Wort, ich glaube, wird Angelus Silesius zugeschrieben, willst du Gott ins Herz sehen, dann musst du zum Kreuze gehen. Da wird die ganze Gottesliebe deutlich. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dahin gab. Das ist unser Dienst in der Welt heute, dass wir zeigen, dass Gott nicht zuerst der Richter, Straf- und Zorngott ist, sondern dass Gott in unendlicher Liebe auf uns Menschen zukommt. Und dass erst dann, wo ein Mensch diese Liebe nicht annimmt, das Gericht kommt. Wir leben jetzt nicht in der Zeit des persönlichen Gerichts, sondern Paulus sagt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Das ist unser Dienst als Christen. Ich sage das noch einmal. Es gibt keine einzige Religion auf dieser Erde. Keine einzige, die diesen Satz sagen könnte, Gott ist Liebe. Das gibt es nicht. Das sagt nur die Bibel. Um uns alle Angst zu nehmen, was hat Gott alles gemacht, wenn wir es mal unter diesem Vorzeichen wieder lesen. Wir kennen ja die Weihnachtsgeschichte. Ja, Gott, der Jesus kommt nicht plötzlich vom Himmel herab als ein strahlender Held, sondern Jesus kommt als Baby. In der verletzlichsten Gestalt überhaupt. Also vom Baby muss niemand Angst haben. Absolut nicht, sondern da wird auch der hartgesottenste weich und macht Kille, Kille. So kommt Gott. So verletzlich. In Indien einmal bei einer Predigt, da hat nachher eine Frau hat mich angesprochen und hat gesagt, das kann ich nicht glauben. Babys, die sterben doch so schnell. Ja, so hat sich Gott als Baby gegeben. Ich habe auch Angst, aber nicht vor Babys gehabt, sondern um Babys, weil wenn man die bei sich im Bett hat, da habe ich immer gedacht, Mensch, wenn ich mich jetzt im Schlaf rumdrehe und verdruckt das Kindle, habe ich immer zu meiner Frau gesagt, nimm's lieber du auf deine Seite. Wenn da, das war meine Angst, weil es so verletzlich ist. So kommt Gott. Und damit macht er mit allem deutlich, ich will euch gewinnen für mich. Ich biete euch alle Liebe an. Ist unser Auftrag heute in besonderer Weise. Wir weisen hin auf den Gott, der richtet. Aber jetzt ist das Gericht zunächst ausgesetzt und liegt auf Jesus. Die Strafe liegt auf ihm. Auf das wir Frieden hätten. Aber jeder, der diesen Jesus ablehnt, geht in den Zorn, in das Gericht, in die Strafe hinein. Dienen, Schlusssatz, dienen heißt, nicht du musst etwas leisten, sondern dienen heißt, lass dich gebrauchen. Lass dich gebrauchen. Was Jesus durch dich wirken will, vielleicht will er dich gebrauchen als seinen Abraham. Abraham, der ins neue Land aufbricht. Dass du neue Wege beschreitest. Für dich, für die Gemeinde, in der du bist. Vielleicht will er dich gebrauchen als Mose, Nicht in diesem großen Maßstab, dass wir Hunderttausende aus Ägypten führen, sondern dass ich einen Menschen aus der Knechtschaft führen darf. Der Mose-Auftrag. Vielleicht will er dich und mich gebrauchen als Josua, als einen, der einem anderen Menschen zur Ruhe verhelfen kann, ist der seelsorgerliche Auftrag. Aber dass wir fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ich will dein Diener sein. Wisst ihr, das hört auch im Himmel nicht auf. Es hört im Himmel nicht auf. Wir bleiben Diener Jesu Christi. Mit höchsten Ehren. Wer überwindet, dem will ich geben, auf dem Thron zu sitzen. Denkt mal. Wir, die wir Jesus vertrauen, wir werden in der Ewigkeit auf dem Thron sitzen. Der Ewigkeit gibt es unwahrscheinlich viel zu tun. Unwahrscheinlich viel zu tun. Und dann nimmt uns der Herr mit hinein. Einer, er ist gerade ziemlich krank und dann, wenn ich zu ihm sage, aber wir leben ja in diesem Gottvertrauen, dann sagt er, ja, ich habe eigentlich keine Bedenken, wenn der Herr einen Bauer braucht, na holt er mich. Ob nun gerade ein Bauer gebraucht wird in der Ewigkeit, weiß ich nicht, aber in der Ewigkeit, wir werden in seinem Dienst vollendet sein, in seinem Dienst dort.
Ja gut, Manna wurde gebacken.
Bitte?
Manna wurde gebacken. Manna. Gottes Brot, Engelbrot.
Engelbrot. Gut, vielleicht muss man im Himmel oder wird man im Himmel Manna sehen. Aber da gibt es sicher Besseres als Ölkuchen. Jesus, wir danken dir, wir beten dich an. Davon leben wir doch. Du hast uns gedient. Du hast den Eifernden, den Zornigen, den Heiligen Gott. Du hast deinen Vater versöhnt. Und jetzt sind wir eingeladen und hineingenommen in den Dienst. Es wäre vorher nicht möglich gewesen. Wir müssten vergehen, alle miteinander. Wir bitten dich darum, dass das unser Leben immer mehr prägt. Dass du uns jedem persönlich das gewiss machst, wozu du ihn gebrauchen willst. Und wir bitten um diesen Gehorsam, dass wir uns gebrauchen lassen, dass diese Abende der Abendbibelschule uns dazu ermutigen, das schenk, Herr. Amen.